Herzlich willkommen zum Business Podcast für Personal Training. Hier bist du genau richtig, wenn du nachhaltig erfolgreich sein willst. Ich arbeite seit über 25 Jahren erfolgreich als Personal Trainer und Business Coach. Ich nehme dich in meinem Podcast mit auf die Reise zu deinem Erfolgskonzept Personal Training. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business Podcasts für Personal Training. Und ich möchte im neuen Jahr 2026 direkt mit einem Interview starten. Ich habe einen Interviewpartner, den ich seit langer, langer Zeit nicht gesehen habe, aber man liest immer mal wieder so übereinander und man weiß, dass es da einen herausragenden, herausragenden Experten gibt. Ich hoffe nicht, dass ich mich zu weit hinauslehne, wenn ich sage, der Experte der Zahlen zur Personal-Trainer-Branche, vermutlich einer der wenigen, der sich detailliert über unseren Markt auskennt und uns wirklich mal so ein Update geben kann. Wo stehen wir denn eigentlich überhaupt mit unserer Branche? Und in diesem Sinne, herzlich willkommen, Sascha Schrey vom IST-Institut aus Düsseldorf. Und ich freue mich, dass du uns heute deine Zeit schenkst.
Hallo Egenhard, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, das ist ganz, ganz toll. Und ich bin wirklich gespannt, was du uns zu erzählen hast, weil es ist ja meistens für mich auch so ein bisschen eine Vermutung, die ich immer mal äußere. Dann ist es wiederum, was ich von Trainern so zugetragen bekomme. Aber ich glaube, ich bin davon überzeugt, über deinen Tisch gehen tatsächlich echt Fakten. Und dazu würde ich dich heute gerne befragen. Und bevor du dich gleich gerne meinen Zuhörern und Zuschauern vorstellst, möchte ich zumindest wie immer vorab die Information geben. Der Sascha hat von mir im Vorfeld keine Fragen zugeschickt bekommen. Ich mag das, wenn so ein Interview wirklich wie aus der Hüfte geschossen kommt und der Sascha wird uns alle Fragen gut beantworten können. Es kann allerdings auch sein, dass ich ihm eine Frage stelle, wo er sagt, du Egenhard, sorry, da kann ich einfach nichts zu sagen und deswegen ist das hoffentlich für jeden Zuhörer und Zuschauer so okay. Sascha, erzähl uns kurz, wer du bist, was du machst und warum hast du diesen Zugriff auf Zahlen, Daten, Fakten zu unserer Branche?
Ja, wer bin ich? Sascha Schrey, der Name, habe irgendwann mal Sport studiert und meinen Lauf in die Fitness- und Sportbranche so getätigt, eigentlich wie viele, viele andere. Das war eigentlich so auch ein Grund, kurz nach dem Sportstudium auch mal in den Bereich Personal Training reingeschaut, damals auch mal so die ersten Ausbildungen dann gemacht und nach einigen Zwischenstationen bin ich dann seit 2014 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der IST-Hochschule geworden und bin da tätig im Bereich Ausbildungsentwicklung, übernehme aber auch sehr, sehr viele Dozenteneinsätze, also bin da in der Lehre auch tätig, bilde also Fitnesstrainer aus im Bereich von Bachelor- und Masterabschlüssen, aber eben auch Personal Trainer, das ist also auch mein eigenes Modul. Und ja, um die Frage direkt mal aufzugreifen zum Thema Markt, ich bin, wie viele andere auch wahrscheinlich in der Branche, immer mal gefragt worden, Sascha, kann man denn mit Personal Training Geld verdienen? Und ich habe damals immer so die Frage beantwortet, ja klar kann man das. Und ich konnte eigentlich immer nur so von mir erzählen oder ja vom Hörensagen vielleicht von anderen. Aber das war irgendwann für mich auch nicht zufriedenstellend, weil ich wollte mal wirklich wissen, was ist denn da los? Ja, das war so 2019 ungefähr der Fall. Und mich hat das damals wirklich sehr, sehr unzufrieden gemacht. Habe dann auch angefangen zu recherchieren, mal zu gucken, gibt es da überhaupt was? Verlässliche Marktanalysen, Aussagen, aber da war nicht so richtig was zu bekommen. Da gab es einerseits mal so Infos vom Bundesverband Personal Training, die mal so gesagt haben, ja, so über den Daumen kann man das und das verdienen, so als Personal Trainerin, Personal Trainer. Dann gab es auch mal Infos über Personal Fitness, also auch ein sehr, sehr großes Portal, und so weiter und so weiter. Und das waren aber alles immer nur so Daumenwerte. Und irgendwann habe ich mal mir überlegt, mal in einer stillen Stunde, das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Wissenschaft zeichnet ja irgendwo aus, auch mal konkret eine Fragestellung aufzubauen und dann auch mal konkret zu forschen. Ja, und dann haben wir 2020 angefangen, das im Rahmen unseres Moduls Personal Training zu implementieren und quasi so Marktanalysen durchzuführen. Und dann mal zu recherchieren, wen gibt es da überhaupt und mal zu gucken, wie sind die Anbieter so aufgebaut, also unter welcher Rechtsform arbeiten die, führen die Mehrwertsteuer ab oder tun sie das nicht. welchen Qualifikationsgrad haben Sie und natürlich auch welchen Stundensatz haben Sie. Und so ist das eigentlich losgegangen. Also das war eine ganz spannende Zeit damals. Und in der Tat, mittlerweile ist dieser Datensatz relativ groß. Das Ganze wird also bei uns gesammelt, wird dann anonymisiert. Also es geht ja auch nicht darum, rauszufinden, wer jetzt genau welchen Stundensatz hat. Das interessiert uns gar nicht, sondern wir wollen einfach mal gucken im Mittel, was ist so in der Branche los? Und um da halt mal verlässliche Aussagen zu treffen. Das war eigentlich so der Aufschlag bei uns vor einigen Jahren.
Und das führt ihr seitdem fort, wenn ich fragen darf? Aktualisiert das regelmäßig?
Richtig, das ist also eine Umfrage, die quasi jährlich erfolgt. Das heißt, immer die Studierenden, die dann bei uns in diesem Modul dann quasi drin sind, die würden im Grunde genommen dann immer quasi diese Marktanalyse durchführen und sammeln und generieren dann quasi also auch diese Daten und stellen die uns dann zur Verfügung. Dann werden die im Grunde genommen in eine große Liste überführt, anonymisiert. Und dann können wir im Grunde genommen schauen, wie ist so der mittlere Stundensatz, wie sind die Anbieter so qualifiziert. Und da gibt es schon die ein oder anderen wirklich sehr, sehr interessanten Empfehlungen, die wir dann auch rausgeben können. Das tun wir ja zum Beispiel auch im Rahmen dann zum Beispiel von unseren Social-Media-Kanälen, aber auch zum Beispiel jetzt in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband, wo ich ja jetzt auch im erweiterten Vorstand als wissenschaftlicher Beirat mithelfen darf seit Mai diesen Jahres. Und das stellen wir halt der Branche wieder zur Verfügung, einfach um den Kolleginnen und Kollegen so ein bisschen mehr Handlungssicherheit auch zu geben und da doch hoffentlich auch was für diesen wirklich tollen Beruf, weil ich finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das auch jahrelang gemacht und ich habe das 12 Jahre lang gemacht, erst teilselbstständig, später voll selbstständig und es ist ein wirklich toller, ganz toller Beruf innerhalb der Branche und für den brenne ich immer noch. Und ja, das war eigentlich auch so der Grund, da ein bisschen auch in dem Bereich mal zu forschen.
Ja, also Dankeschön kann ich nur sagen im Namen der Branche, dass du dort ein Auge drauf hast über Kennzahlen, über Marktlage, weil das ja für jeden interessant ist, der einsteigen will oder gegebenenfalls, ich sag mal, in einer unternehmerischen, herausfordernden Situation ist, ich will es gar nicht Krisensituation nennen, und sich Gedanken darüber macht, hat denn mein Beruf überhaupt noch eine Zukunft? Und ich erlaube mir mal auch direkt so einzusteigen. Vermutlich zäume ich da jetzt gerade das Pferd von hinten auf. Ich hatte im Jahr 2025 immer wieder Gespräche mit Kollegen und habe das so zwischen den Zeilen herausgehört, dass viele nicht mehr an eine Vollselbstständigkeit glauben im Beruf als Personal Trainer, als Personal Trainerin. Viele haben mir den Eindruck vermittelt, damit kann ich nicht mehr das Geld verdienen, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und wir reden ja auch nicht nur ums Überleben, sondern wirklich beispielsweise eine Familie davon ernähren, gut Miete bezahlen zu können oder was weiß ich, mir den einen oder anderen Urlaub leisten zu können. Und das finde ich ziemlich frustrierend als Perspektive für junge Kollegen, die einsteigen wollen. Und jung meine ich jetzt nicht unbedingt nur mit Lebensjahren, sondern einfach im Bereich der Branche noch keine Erfahrung gesammelt haben, weil ich das natürlich seit 30 Jahren anders erlebe. Deswegen interessiert mich mal von deiner Sicht heraus, von deinen Recherchen, die du machst, kannst du so eine gewisse Skepsis auch heraushören? Und wenn ja, was antwortest du den Kollegen?
Ich höre diese Geschichten oder auch diese Erzählungen auch manchmal. Bei mir erzeugt das nicht unbedingt Skepsis. Also wenn ich nur auf unsere Zahlen schaue, dann ist das so, dass von diesen Anbietern, die wir da befragt haben, also Stand 2024 sind wir bei knapp 1000 befragten Trainern. Das ist eine relativ große Studie, muss man auch sagen. Und auch jetzt 2025 werden wir sogar bei 1300 befragten Trainerinnen und Trainern landen. Ist es so, dass 2/3, also nahezu 70% mehrwertsteuerpflichtig sind. Das impliziert meistens, dass sie ja auch mehr als 25.000 Euro pro Jahr verdienen, damit eben nicht mehr als Kleinunternehmer fungieren, sondern offenbar mehr machen. Was ich leider nicht sagen kann, ist, welches Gesamtjahreseinkommen da die Trainer und Trainerinnen haben. Das wäre natürlich grandios, sowas zu erfragen. Aber ich weiß schon auch aus den Erzählungen auch unserer Studierenden, wie schwer es teilweise ist, überhaupt nur Stundensätze rauszukriegen. Und wenn ich da jetzt noch anfange und sage, ja, dann nenn mir mal nicht nur den Stundensatz, sondern dein Jahreseinkommen, glaube ich, da würde nicht viel Response kommen. Es wäre schön, es wäre richtig klasse, sowas mal zu machen. Ich habe auch schon eventuell eine Idee, wie man das machen könnte. aber das wäre sehr, sehr schwierig. Deswegen, ich kann es nicht genau sagen. Ich weiß aber aus dem Bekanntenkreis und aus dem Kollegenkreis, dem Erweiterten, dass es immer mal die ein oder anderen Trainerinnen und Trainer gibt, die neben PT natürlich weitere Standbeine haben. Eins davon ist zum Beispiel BGM, BGF, also betriebliche Gesundheitsförderung. Das sind aber auch Standbeine zum Teil im Bereich von Dozenten- oder Autorentätigkeiten, die da verwendet werden. Also kurz und gut, es ist, ich kenne jetzt wirklich kaum Trainer, die nur PT 1:1 anbieten. Das ist wirklich weniger geworden. Also von daher kann ich das ein bisschen bestätigen. Ja.
Sascha, also wenn ich hier nebenher Notizen mache und der eine oder andere doch das Video bei YouTube schauen sollte, ich beantworte gerade nicht irgendwelche E-Mails, sondern ich mache mir tatsächlich eine Notiz und folgende Idee, auch wenn es natürlich niemals 1300 sind, aber ich mache Ende November 2026 wieder eine kleine exklusive Personal Trainer Konferenz. Mein Angebot an dich, und ich verspreche dir, du wirst 100% Response bekommen. Entweder schickst du einen Sportstudenten vorbei, der kann bei uns vor Ort gerne eine Recherche machen, oder ihr gebt mir einen Fragebogen an die Hand. Ich werde die Trainer, die im Raum sind, positiv dazu verpflichten, in Anführungsstrichen, die werden das alle gerne freiwillig machen. Fragt, was ihr wollt, die geben euch ehrliche Antworten. Ich habe überhaupt kein Problem, meinen Jahresumsatz dir in irgendeiner Fragebogenaktion zu geben, und die Trainer, die vor Ort sind, kann ich dir garantieren, sind genauso offen. Also wenn du das gerne haben willst, wenn das irgendeinem Sportstudenten im Rahmen seiner Bachelor- oder Masterarbeit hilft, sehr gerne Angebot, komm bitte auf mich zu.
Vielen Dank, hört sich toll an.
Das kann auch zukommen. Ja, bitte, also behalt das im Hinterkopf. Okay, also du hörst in einzelnen Gesprächen diese gewisse Skepsis auch heraus. Ich habe jetzt die Zahlen bei 1300 befragten Personal Trainern 2025, wenn ich es jetzt richtig aufgeschrieben habe, circa 70% mehrwertsteuerpflichtig. Kurze Anmerkung, die Zahlen haben sich ja hier letztes Jahr geändert. Ich sehe das nicht gerade positiv, dass man diese Kleinunternehmerregelung auf 100.000 Euro Umsatz hochgesetzt hat von 25.000, weil viele sich darauf dann, ausruhen ist das falsche Wort. Aber ich will gar nicht die Dose der Pandora mit Kleinunternehmerregelung aufmachen. Dazu gibt es eine Podcast-Folge. Ich finde es unternehmerisch nicht sinnvoll, die Kleinunternehmerregelung anzuwenden. Aber ich finde das schon mal sehr spannend und interessant, dass über 70% mehrwertsteuerpflichtig arbeiten und demzufolge vermutlich gewisse Umsätze generieren, die darauf hindeuten, dass sie hauptberuflich das Ganze machen oder zumindest im Schwerpunkt ihr Geld damit verdienen.
Ja.
Sascha, wenn du die Branche jetzt mal vom Jahr 2026 betrachtest, du hast es selber viele, viele Jahre gemacht. Du hast jetzt von 2019 an quasi 4-5 Jahre detailliert Zahlenrecherche betreiben können. Hast du das Gefühl, dass es eher eine vom Trend Abwärtsspirale ist mit der Branche Personal Training? Oder sagst du, weder Corona konnte der Branche wirklich groß was antun, noch jetzt diese ganze Kriegssituation, die wir leider Gottes haben, kann der Branche irgendwas antun, sondern ganz im Gegenteil, es ist eine positive Entwicklung von den Trainerzahlen, die ihr durch eure Recherchen rausbekommt. Wie ist dein Blick darauf?
Ja, also das kann ich so unterschreiben, definitiv positiv, weil ich ja nicht nur so diese ganzen anderen Faktoren beleuchte, sondern auch ganz profan einfach den durchschnittlichen Nettostundensatz. Und der ist über die ganzen Jahre konstant angestiegen. Das ist schon mal ein positives Zeichen. Also wir haben, wie gesagt, die 25er-Daten sind noch nicht endgültig ausgewertet. Das werde ich wahrscheinlich erst im Februar nächsten Jahres schaffen. Aber zumindest die 24er-Daten haben da schon angegeben, ein mittlerer Nettostundensatz von knapp 98,50 Euro pro Stunde. Das ist unternehmerisch gesehen schon nicht uninteressant. Also es ist nicht so, dass man sagen, ja.
Kannst du noch mal kurz wiederholen? Das habe ich jetzt.
98,50 Euro netto pro 60 Minuten. Das ist also der durchschnittlich angebotene Preis quasi 2024 gewesen. Und der ist über die letzten Jahre konstant angestiegen. Das ist per se alleine schon betrachtet schon mal ein Zeichen, dass es der Branche zumindest nicht schlecht geht, sondern dass da auch eine gewisse Preisentwicklung drin ist. Mhm. Ein anderer Punkt, den ich mir vor 2 Jahren das erste Mal angeschaut habe, ist, wir haben angefangen auch mal abzufragen, wann diese Trainerinnen und Trainer gegründet sind. Weil mich auch so ein bisschen die Frage umgetrieben hat, ist das so eine junge Branche oder ist das eher so eine alte Branche? Und es hieß immer so in der Ausbildung, ja, Sascha, das ist doch nur ein Beruf für junge Leute und die machen das 2 Jahre und dann gibt's die nicht mehr. Und das war auch immer sowas, was so ein bisschen bei mir im Hinterkopf irgendwie sich bewegt, wo ich dachte, vielleicht könnte da was dran sein. Aber es ist im Mittel so, ja, wir sind eine junge Branche, das stimmt auch. So kann man sagen, dass von allen Anbietern im Markt 7 Jahre der Median quasi ist. Das heißt also, 50% der Anbieter haben mehr als 7 Jahre Berufserfahrung und die anderen entsprechend weniger. Ja, es ist eine junge Branche, aber man sieht bei dieser Gründungskurve eben auch so wirklich einige dabei, die schon da Gründung von 1980, 1985 haben. Also es ist also nicht so, dass man da sagen würde, das sind nur so alles so Leute, die machen das mal nebenbei 1-2 Jahre und dann sind die weg vom Markt. Also das nicht, es ist ein echtes Geschäftsmodell. Das ist etwas, was ich daraus mitnehme. Und also von daher auch ein unglaublich gutes Zeichen, wie ich finde. Also dass es nicht so ist, dass das alles nur so Eintagsfliegen sind. Das ist der Begriff, den ich gerade gesucht habe. Und gerade Corona, du hast es angesprochen, wenn man sich die Zahl der Neugründungen anguckt, war insbesondere Corona, die Corona-Zeit, eine große Triebfeder in den Gründungen. Also gerade 2020, 2021 sind diese Balken da oben wirklich nach oben explodiert. Und da hat man gesehen, also klar, im Fitnessstudio ging es nicht aufgrund gewisser Reglementarien und Menschen wollen trotzdem Sport treiben und wollen natürlich auch in dem Bereich arbeiten. Und da ist es natürlich naheliegend, das Ganze nach draußen zu vertagen und dann entsprechend mit Kundinnen und Kunden draußen Sport zu treiben. Und da ist der Personal Trainer, die Personal Trainerin die beste Option für gewesen. Also ich glaube sogar, dass das sogar ein bisschen gepusht hat, so für meine Begriffe.
Ja. Das ist ja auf jeden Fall schon mal schön zu hören und ein positives Zeichen, hätte ich so nicht erwartet. Vor allen Dingen gerade, dass in den ersten 1-2 Corona-Jahren da ein Anstieg war. Und ich vermute, das sind dann Trainer gewesen, die eben keine eigenen Räumlichkeiten aufgemacht haben in der Zeit, weil das eher weniger funktionierte, sondern dann zum Klienten gefahren sind. Aber zu der Frage komme ich gleich noch. Jetzt gehe ich noch mal ganz kurz auf die Thematik mit dem Honorar, nicht Thematik, bezüglich Honorar, eine Rückfrage. Knapp 90 Euro. Habt ihr feststellen können, ob das in ländlichen Regionen deutlich anders ist gegenüber, ich sage jetzt mal, den Klassikerstädten? Wird ja immer gesagt, ja, die Münchner oder die Frankfurter oder die Hamburger, die können ja verlangen, was sie wollen, aber ich bei mir auf dem Lande, in der Eifel, in Thüringen oder in MacPom, geht ja gar nicht. Gibt es da deutliche Unterschiede?
Also es gibt ein paar Unterschiede, man muss aber immer vorsichtig sein, was die Aussagekraft angeht, weil wenn ich sage, das ist möglich oder das ist nicht möglich, muss ich immer so ein bisschen das Thema statistische Signifikanz im Hinterkopf haben. Kurz erklärt, statistische Signifikanz bedeutet, dass wenn ich 2 Gruppen beobachte und ich beobachte quasi Gruppenunterschiede, dann muss ich rausfinden, rechnerisch sind diese Unterschiede real existierend oder sind sie zufällig. Und der Datensatz ist zwar in Summe relativ groß, aber wenn ich das im Grunde auf Landkreise runterbreche, dann gehe ich damit so n gleich 25 oder 30 ins Rennen und dann erreiche ich bei dem Rechnen zwischen den Landkreisen keine statistische Signifikanz. Das bedeutet, ich dürfte dann rein formal gesehen nicht sagen, ja, man kann am Land mehr oder weniger verdienen als in der Stadt. Ich glaube, dass das auch gar nicht der große Einflussfaktor ist. Das ist auch so mein Bauchgefühl, sondern dass andere Faktoren, über die wir jetzt zum Beispiel noch gar nicht gesprochen haben, wie Qualifizierungsgrad, ein viel entscheidender Faktor sind. Und da gibt es zum Beispiel statistische Signifikanz. Ne?
Also, geh gerne direkt darauf ein.
Ja, Anbieter zum Beispiel mit entsprechend einem Bachelor- oder einem Masterabschluss haben im Durchschnitt auch einen anderen Stundensatz als AnbieterInnen, die zum Beispiel lediglich eine Trainerlizenz, also Fitnesstrainer oder PT-Lizenz mitbringen. Und der Stundensatz, ich kann das ja auch gerade mal aus den Daten mal vorlesen, also mit Studium, dahinter verbirgt sich in der Regel ein Bachelor- oder Masterabschluss, liegt sogar der mittlere Stundensatz bei 105 Euro netto. Und im Vergleich jetzt zu einer Lizenz mit knapp 93 Euro beziehungsweise der Berufsausbildung mit knapp 94 Euro pro Stunde ist damit also locker, ja, 11 Euro pro Stunde erhöht. Das ist ein ganz entscheidender Faktor, wie ich finde, weil vielleicht bei realistisch 3 bis vielleicht maximal 5 Trainings pro Tag, guten Trainings, komme ich vielleicht am Tag auf 50 oder 60 Euro Unterschied. Rechne ich das auf eine Arbeitswoche oder gar einen Monat hoch, bin ich bei einem Monat unter Umständen sogar schon in einem knappen vierstelligen Bereich. Allein Unterschied nur in Bezug auf die Qualifikation. Das ist, finde ich, eigentlich auch ein guter Punkt, auch gerade für die Branche, um, ich sag mal, auch das Bild generell von Fitness in der Öffentlichkeit, also wirklich auch als guter Gesundheitsanbieter, als Qualitätsanbieter zu sichern. Und da ist Qualifizierung, wie ich finde, ganz, ganz vorne dabei.
Ja, danke auf jeden Fall dafür den Hinweis, dass das auf jeden Fall einen Einfluss mit hat. Ich greife nochmal den Ball von davor auf. Ich persönlich gehe auch davon aus, egal ob ich jetzt in München in der Innenstadt wohne oder irgendwo in der Eifel wohne, zum einen ist erst noch meine Honorarkalkulation Basis meines Honorars, zum anderen das, was ich an Ausbildungsqualifikationen habe, zum dritten das, was ich mir wert bin, also was jede Zelle meines Körpers quasi sagt, das ist meine Dienstleistung wert und das darfst du und das musst du verlangen, Egina. Das sind ja alles Faktoren, die darauf einzahlen. Und da wäre es mir persönlich egal, wie gesagt, ob ich in der Eifel, in MacPom oder in München wohne. Es kann vielleicht sein, dass in München die Anzahl der Klienten was größer ist, die sich das leisten können gegenüber, ich sag mal, einer Stadt wie Müritz oben in MacPom oder irgendwo Bitburg in der Eifel. Das kann durchaus sein. Das mögen dann die Unterschiede sein. Interessant, dass Qualifikationen zumindest zu unterschiedlichen Honorarstundensätzen führen. Ich vermute, das wäre jetzt von mir eine sehr unseriöse Aussage, dass ein Fitnesstrainer denkt, er ist das nicht wert, die 105 Euro, oder worauf führst du das denn zurück, dass es da Unterschiede gibt? Habt ihr das auch gegebenenfalls erfragen können?
Nein, das gibt die Statistik oder die Befragung leider nicht her, sondern es wird nur, ich sag mal, ganz einfach stumpf geschaut, wie ist der Abschlussgrad, der höchste, der vorhanden ist, und was ist quasi der aufgerufene Nettostundensatz. Wir haben im letzten Jahr eine kleine Veränderung, eine Ergänzung eingeführt, weil wir ja auch manchmal so eine Branche sind, die so aus Quereinsteigern besteht. Dass da nochmal unterschieden wird, sind das jetzt branchenspezifische Abschlüsse, also zum Beispiel ein Sportlehrer oder ein Physiotherapeut in, oder ist das jemand, ein Quereinsteiger, was es so auch aus meinem Bekanntenkreis ja durchaus mal gibt. Das ist dann jemand, der vielleicht mal BWL studiert hat, aber merkt, Mensch, Sport ist meine Profession, ich mache das, oder vielleicht auch sogar aus dem Handwerk kommt, Mechatroniker, und sagt, Mensch, Sport und Fitness, das konnte ich immer gut. Und das werden auch ganz, ganz tolle Leute im Markt sein, keine Frage. Aber das wird da nochmal zum Beispiel auch unterschieden in der Statistik, dass man da auch mal vielleicht auch erkennen kann, ist das jetzt eine Quereinsteigerbranche oder sind die klassisch, ausgebildet?
Ja. Das ist sehr, sehr spannend. Ich finde das toll, dass ihr dort auch Verfeinerungen in der Befragung vornimmt, und ich hoffe, dass hier sehr, sehr deutlich wird, dass kein Trainer, der nur in Anführungsstrichen, ich sage jetzt mal, eine Fitnesstrainer-A-Lizenz hat, sich weniger wert fühlen sollte als jemand, der möglicherweise studiert hat. Und ich kann mich erinnern, gerade in den Zeiten, als ich angefangen habe, so in den ersten 5 bis 10 Jahren, hieß es immer mal wieder, ja, Egina, du hast ja Sport studiert an der Sporthochschule Köln, und da kann man ja ein ganz anderes Honorar verlangen als ich, der da eine Trainerlizenzausbildung gemacht hat. Und da habe ich mir immer erlaubt zu sagen, also ich will jetzt nicht der Sporthochschule Köln zu nahe treten, aber ich habe beispielsweise nichts über Krafttraining gelernt. Wir durften damals gar nicht in den Kraftraum Anfang der 90er Jahre. Ich habe nichts über Ernährung gelernt, weil das war gar nicht im Lehrplan vorgesehen. Also ich glaube schon, dass du mit deiner Fitnesstrainerlizenz und auch in der praktischen Anwendung eine hervorragende Qualifikation hast gegenüber möglicherweise einem sportwissenschaftlichen Studium. Ich bin damals noch Diplom-Sportlehrer in meiner Ausbildung gewesen. Also das sollten wir uns weniger vergleichen, und ich hoffe, dass eine gute Trainerausbildung, A-Lizenz und vergleichbare mindestens genauso viel tolle Qualifikation hervorruft wie ein Studium. Und ich denke, es ist immer an dem Trainer, der Trainerin gelegen, zu schauen, wie positioniere ich mich, wo liegen meine Kernkompetenzen, und dort schaue ich dann, mein Wissen in die Tiefe zu entwickeln. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht denken, der eine ist mehr wert als der andere. Aber interessant, dass eine Befragung so etwas zutage bringt.
Ja, es gab bei der Befragung... Also, ja, bitte. Ich da gerade ein, weil du gerade auch auf Unterschiede nochmal abhebst. Was auch rausgekommen ist, dass, und das ist auch ein Punkt, den ich auch persönlich schade finde, und das betone ich auch immer so in der Ausbildung auch mit unseren Studierenden, es gibt auch bei uns in der Branche ein Gender Pay Gap, was ich auch sehr, sehr skurril fand, muss ich sagen. Also wir haben da mal, ich habe einfach mal gerechnet, männliches Kollektiv versus weibliches Kollektiv, und es ist wirklich so, also, und das ist sogar ein sogenannter bereinigter Gender Pay Gap, das bedeutet, gleiche Leistung, gleiches Tätigkeitsfeld führt zu unterschiedlicher Bezahlung. Also der einzige Einflussfaktor ist das Thema Geschlecht. Und das hat mich ein bisschen schockiert. Das war so ein Zufallsbefund aus dem letzten Jahr, wo ich das dachte, ich rechne das einfach mal. Und Frauen verdienen in unserer Branche oder vielmehr rufen einen verringerten, und zwar um echte 7% verringerten Stundensatz gegenüber Männern auf. Also Männer liegen bei knapp 101 Euro netto pro 60 Minuten und weibliche Trainerinnen bei ungefähr 93 Euro. Und das fand ich auch schon krass. Also das ist auch so etwas, was ich zum Beispiel in der Ausbildung auch immer mitgebe, weil du auch gerade sagtest, ne, man muss sich da nicht unter den Scheffel stellen, in Abhängigkeit von der Ausbildung. Das Gleiche gilt eben auch fürs Geschlecht. Also das war für mich auch so ein Aha-Moment, wo ich dachte, okay, ne, und jetzt sage ich dann unseren Studierenden immer, ne, wenn ihr mal auf die Preise guckt, schaut euch mal um, auch was die männlichen Anbieter in eurem Einzugsgebiet zu nehmen, wie ihr euch positionieren könnt. Also genau mal auch hinschauen. Das ist immer so meine Empfehlung.
Ich nehme den Ball direkt auf und möchte an alle Personal Trainerinnen, also an alle weiblichen Trainer, ob sie nun schon Personal Trainerin sind oder nicht, einen ganz, ganz großen Appell aussprechen. Ihr werdet gebraucht, mehr denn je. Ich stelle leider fest, dass in den letzten 10 Jahren der Anteil der Frauen, aber da vielleicht kann uns Sascha da auch nochmal gleich statistische Zahlen geben, in meiner Wahrnehmung der Anteil der Frauen zurückgegangen ist gegenüber den 2010er Jahren. Das finde ich sehr schade. Meiner Meinung nach liegt ein Riesenpotenzial für Frauen in der Branche und ihr seid mindestens genauso viel wert wie ein männlicher Kollege. Da sollte es nie irgendein Bedenken geben oder Unterschied geben. Am Ende bekommt der Klient den Trainer, die Trainerin, die am besten zu ihm passt. Und das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern am Ende mit der Leistung, die wir bringen. Und daran sollten sich bitte alle orientieren und vor allem, wie gesagt, ihr lieben Frauen, ihr habt so viel drauf, uns Männern gegenüber. Ja, bitte, bitte, stellt weder euer Licht dort unter den Scheffel, beziehungsweise habt eine größere Zurückhaltung, falls die denn überhaupt da sein sollte. Das ist überhaupt nicht nötig. Und ich habe letztes Jahr mit 3 ganz wundervollen angehenden Personal Trainerinnen zusammenarbeiten können im 1:1 Mentorship-Programm. Das war mir eine große Freude, diese unfassbare Einsatzbereitschaft, dieses wahnsinnige unternehmerische Engagement und Denken zu erleben. Ganz großartig. Sascha, gibt es da von deiner Seite noch statistische Zahlen, die du ergänzen kannst zu diesem Geschlechterthema?
Ja, also wir sind in der PT-Branche eher männlich dominiert. Also wir haben ungefähr 70% Männeranteil und ungefähr 30% Frauenanteil. Also das ist schon so ein bisschen eher männlich dominiert, das würde ich schon sagen. Aber ansonsten bist du natürlich mit dem, was du gesagt hast, absolut richtig, genau. Sehe ich also ich die Frauen haben da durchaus Möglichkeiten, Kapazitäten, Luft nach oben in unserem Markt, sich weiterzuentwickeln, definitiv, ja.
Ich habe ja nur meinen kleinen Mikrokosmos gehabt, 20 Jahre Premium Personal Trainer Club, die Personal Trainer Konferenz, den NEOS Award und Ähnliches, wo ich ja durchaus doch mit vielen Trainern Kontakt hatte. Und wenn ich den Zeitraum 2000 bis 2010 mal vergleiche mit dem Zeitraum 2010, 2020, hat er sich eben massiv verändert. Wir hatten in meiner Wahrnehmung so um 2010 rum sogar fast 50-50 und dann ist das leider deutlich zurückgegangen. Und ich habe ja auch bewusst mal einen Podcast mit meiner Frau Rabea gemacht zum Thema, ist denn der Beruf der Personal Trainerin geeignet für ein Familienleben? Und da sagte Rabea ganz klar, ja, unbedingt. Und das auch hier nochmal unterstützend heute in der Podcast-Folge mit reinzugeben. Es ist wundervoll kombinierbar, dass ich als Trainerin eine Familie genauso gründen kann oder weiterführen kann und ich nicht deswegen meinen Beruf aufgeben muss, gar nicht. Selbst in der Schwangerschaft hat Rabea bis zum 7. Monat Trainings gegeben. Sie sagte halt, ich jogge nicht mehr mit ihnen durch den Wald und da haben die Klienten gesagt, ach, setzen Sie sich doch auf den Stuhl und sagen mir, was ich zu tun habe. Also es hat super funktioniert und deswegen bitte keine Scheu. Liebe Frauen, liebe Trainerinnen, der Markt braucht euch und wir Kollegen, wir männlichen Kollegen brauchen euch auch für den Austausch, weil es immer wieder interessant ist, die unterschiedlichen Sichtweisen zu erleben und Wahrnehmungen. Danke, Sascha, dass du das auch nochmal mit Zahlen immer wieder so schön untermauern kannst. Weil wir gerade bei Zahlen sind, du hast die 70% gesagt bezüglich der Mehrwertsteuerpflicht. Befragt ihr konkret, machst du das hauptberuflich, machst du das nebenberuflich? Gibt es da Zahlen eurerseits?
Das fragen wir in der Tat ab, ist aber jetzt in der aktuellen Auswertung erst noch mit drin. Also die Auswertung komplett ist noch nicht fertig. Aber mittlerweile wird das unterschieden. Also ich frage ab, ist das ein Hauptberuf oder ist das ein Nebenberuf? Und frage auch ab, ist das ein Angestelltenverhältnis oder ist das eine Selbstständigkeit? Weil es gibt ja durchaus auch große Ketten zum Beispiel, die haben halt Angestellte, die dann aber auch Personal Training zum Beispiel anbieten. Und das wären dann zum Beispiel solche Maßnahmen, wo derjenige dann als Angestellter arbeitet, aber eigentlich im Grunde genommen Personal Trainer dann auch ist. Das gibt's also auch. Ist eher wenig, aber gibt's ja durchaus auch in der Branche. Und das wollte ich halt auch mal rausfinden. Aber da denke ich, wird's Anfang des nächsten Jahres wird's ein paar Infos dazu geben.
Ich möchte dazu anmerken, die Podcast-Folge wird Anfang 2026 ausgestrahlt, aber der Sascha hat mir natürlich seine Zeit kurz vor Weihnachten 2025 zur Verfügung gestellt, sodass er gerade vom nächsten Jahr spricht und ich sprich schon von diesem Jahr. Also deswegen bitte nicht wundern, wir reden beide von 2026 und freuen uns natürlich, Sascha, wenn es tatsächlich solche Zahlen gibt. An der Stelle, wo kann ich denn auf diese Zahlen zugreifen als Normalsterblicher?
Auf zwei verschiedene Art und Weisen. Einmal über die LinkedIn-Kanäle, zum Beispiel von der IST-Hochschule beziehungsweise auch von mir. Aber die Zahlen werden auch im Rahmen der Verbandstagung beziehungsweise der Newsletter vom Bundesverband Personal Training wahrscheinlich auch rausgegeben. Also da bin ich auch noch im Austausch. Und dann, also das auf jeden Fall, das in den Markt gegeben wird, dass man da auch zugreifen kann. Die werden also zur Verfügung gestellt wieder.
Ein weiterer Grund, sich so einem Verband anzuschließen als Berufsverband und dort Mitglied zu sein, um auf solche Zahlen zugreifen zu können. Und ein weiterer Grund, Sascha bei LinkedIn zu folgen. Sascha, berichtige mich bitte. Ich nehme dich bei LinkedIn wahr und nicht bei Instagram. Also wenn ich dir folgen will, sollte ich es bei LinkedIn machen. Ist das richtig?
Genau, korrekt.
Super, dann ist das genau der Kanal. Die Stundensätze hast du schon erwähnt. Gibt es in eurer Befragung auch das Thema, bist du eher fahrender Trainer oder hast du eher eine Trainingsräumlichkeit? Wenn ja, kannst du uns da noch ein paar Zahlen an die Hand geben?
Das gibt es auch. Also Betreuungskonzept und auch Betreuungsschlüssel sind auch Faktoren gewesen, die wir abgefragt haben. Also ich fange gerne mal mit dem Betreuungskonzept an. Also ist das jemand, der nur physikalisch das Ganze macht, also im Grunde genommen face-to-face, oder sind das auch Hybridanbieter, also die quasi von physikalischer Betreuung zu Online-Betreuung wechseln, oder sind das reine Online-Anbieter? Mhm. Gerade so die letzten auch total spannend mal zu beobachten, weil so von meinem Gefühl her 2023 war das so, sind alle so auf diesen Online-Markt oder vielmehr auf diesen Online-Zug aufgesprungen, auch so vielleicht auch ein bisschen gepusht durch Corona, auch diese Möglichkeiten, die es dann auch technischerweise dann dadurch auch gab, die dann verbessert worden sind. Mittlerweile erlebe ich das wieder so ein bisschen als Rückgang. Aber das ist zum Beispiel auch etwas, was wir abfragen, um das mal so ein bisschen mit Zahlen aufzufüllen. Also die Anbieter, die quasi physikalisch anbieten, sind diejenigen, die so knapp unter 100 Euro liegen. Hybridanbieter, also die eben auch mobil oder flexible Betreuungsmodelle haben, liegen etwas über 100 Euro die Stunde netto. Und Online-Anbieter kann man keine echte Aussage dazu treffen, einfach weil das Gesamtkollektiv zu klein ist. Also von diesen knapp 1000 befragten Trainern habe ich gerade mal 40 dabei, die angeben, nur Online-Training anzubieten. Also das lässt sich statistisch nicht verlässlich rechnen, dass man da sagen kann, okay, da ist jetzt eine Signifikanz oder keine vorhanden. Aber die liegen schon ein bisschen drunter, knapp unter 90 Euro die Stunde. Also gefühlt geht das auch so ein bisschen zurück. Ich glaube auch, aber das ist jetzt Bauchgefühl von mir, dass das vielleicht so ein bisschen mit der aktuellen Entwicklung zusammenhängt, Stichwort künstliche Intelligenz, dass vielleicht auch die ein oder anderen Kunden auch im Markt sich überlegen, wenn ich jetzt nur einen reinen Online-Trainer nehme, kann ich im Grunde genommen auch vielleicht eine Text-KI fragen. Die gibt mir auch die ein oder anderen interessanten Stichpunkte. Und es gibt ja in der Tat sogar Studien, die das mittlerweile auch bestätigen, dass man zum Beispiel für eine Trainingsplanung, zumindest was ein Grundgerüst angeht, also ich rede jetzt nur von den eigentlichen Inhalten, also von Übungen, dass man da gut auf textbasierte Systeme zurückgreifen kann. Allerdings mit einer gewissen Fehlertoleranz. Und allerdings muss man auch immer dazu sagen, die sind natürlich nicht hoch individualisiert, diese Pläne. Das heißt, also man kommt nicht um die menschliche Betreuung rum. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Signal auch wieder für unsere Branche, weil was kann der Mensch besser als die KI? Na, ganz klar, das Zwischenmenschliche, das Empathische und vielleicht mal bewusst gegen das Lehrbuch zu entscheiden, weil einfach der Bauch oder die Erfahrung sagt, okay, das laut Lehrbuch wäre das oder jenes vielleicht jetzt super in der Betreuung, aber ich mach's mal besser nicht, weil ich denke, nach meiner anderen Strategie, aufgrund meines Bauchgefühls, meiner Erfahrung, kommt das besser beim Kunden oder bei der Kundin an. Und das sind eben so Dinge, die gerade so im Markt auch passieren, was also auch KI angeht und wo vielleicht auch Online-Anbieter da eine gewisse Konkurrenz auch sehen. Also deswegen Vorteil, physikalisch und hybrid liegen stundensatztechnisch drüber und ich glaube, das wird auch nach wie vor auch so bleiben. Das ist mein Gefühl für die nächste Zeit. Ja.
Entschuldigung, du wirst ja mit Sicherheit auch bestätigen, Sascha, das ist ja genau das, was für mich auch diese Dienstleistung Personal Training so einzigartig macht. Der Klient kommt zum Training, hat ja vielleicht vor, ja, Herr Kies, ich will mich heute auspowern und Sie bieten ja immer wieder so Box-Workouts ein. Super, da kann ich mal richtig die Sau rauslassen, meinen Frust heute von der Arbeit rauslassen. Und wir als Trainer haben aber in dem Moment sowohl die Möglichkeit als auch die Verantwortungspflicht. Und die Situation, das wirst du bestätigen, die habe ich ja nicht nur einmal im Training erlebt, in dem Moment zu sagen, ach, Herr Müller, ich glaube, vielleicht ist das Boxworkout heute nicht ganz so das Optimale. Wir machen mal schnell noch eine HRV-Messung und stellen fest, das, was der Klient heute wirklich braucht, ist eher Entspannung und ist was ganz anderes, als was im Trainingsplan oder womöglich mir die KI gerade als Trainingsplan vorgegeben hätte. Das denke ich, die Erfahrung hast du auch gesammelt und das macht ja unsere Arbeit so toll.
Genau, zumal auch gerade bei so medizinischen Kontexten oder so die KI halt teilweise auch wirklich fehlerhafte Entwicklungen oder fehlerhafte Empfehlungen geben kann. Es gibt da zum Beispiel auch eine Studie aus 2023, William Ross Kaczmarek, wo es genau darum ging, mal zu schauen, wie sieht das in medizinischen Kontexten aus? Und das Fazit der Studie war eben, dass teilweise die Empfehlungen eben noch abweichen und zum Teil sogar auch fahrlässig sind, weil eben genau, wie du gerade sagtest, auch die diese Individualisierung eigentlich fehlt, ne? Und im Grunde genommen, ja, das Zwischenmenschliche herauszufinden, okay, der Kunde braucht ja doch gerade was anderes, ne? Ja.
Sascha, und jeder Zuhörer, jede Zuhörerin oder Zuschauerin, verzeiht mir das bitte. Ich muss jetzt natürlich ein bisschen ironisch, sarkastisch kann ich ja nicht sein, ironisch anmerken. Ich dachte immer, alle Online-Coaches machen mal locker 10.000, 50.000, das sind ja die neuen Einheiten und Währungen, in denen man heutzutage redet. Selbst 100.000 im Monat sind spielend zu verdienen. Jetzt höre ich gerade von dir etwas frustrierte Zahlen von, ich glaube, es war unter 90 Euro die Stunde. Jetzt bin ich etwas irritiert.
Ja, bin ich auch. Wie gesagt, nur die Studie ist so klein oder die Befragungszahlen sind so klein, dass man statistisch gesehen jetzt nicht genau sagen dürfte, das ist per se statistisch signifikant weniger als hybrid oder weniger als physikalisch. Also da müssten die Zahlen größer werden. Aber es sind nun mal auch nicht viele Anbieter im Markt, das muss man auch klar sagen. Mhm. Aber vielleicht auch nochmal zu überlegen, ich glaube, dass diese aktuelle KI-Entwicklung diesen Online-Anbietern wirklich Probleme machen wird, weil moderne KI-Systeme sind halt in der Lage, nicht nur Optik, also das visuelle Erscheinungsgebild zu kopieren und die Stimme, also die Sprechweise, sondern genau genommen auch sogar Lösungsstrategien. Also ich habe jetzt von KI-Systemen gehört, auf die man sich quasi trainieren, also die quasi auf einen trainiert werden und sogar Lösungsansätze kopieren können. Und damit kann ich im Grunde genommen ein Business unglaublich skalieren. Das heißt im Klartext, wenn dann meine Kunden im Grunde genommen mit mir als KI-Coach chatten, dann geht das im Grunde genommen, jede Sekunde kann ich Zehntausende von Kunden gleichzeitig betreuen. Damit wäre das Business skalierbar, aber eben nicht mehr persönlich. Und ich glaube, dass das gerade so im Markt die Faktoren sind, die den kleinen Online-Coaches, die das wirklich noch selber machen wollen, wirklich Probleme bereiten werden, weil die können zur gleichen Zeit immer nur mit einem Kunden, einer Kundin interagieren und eben nicht mit Zehntausenden gleichzeitig, wie das eine Maschine kann. Und wie gesagt, der Faktor Mensch ist derjenige, der bleibt. Wir haben zum Beispiel uns das mal angeschaut im Rahmen einer Studie, die wir jetzt von der Hochschule selber gemacht haben. Die ist auch veröffentlicht worden, findet man übrigens auch bei PubMed. Ist von den Kollegen Gawanda Held und Stefan Geisler, Optimizing Resistance Training Outcomes, Comparing In-Person Supervision, Online Coaching and Self-Guided Approaches, a Randomized Controlled Trial. Was haben wir da gemacht? Wir haben geguckt, inwieweit persönlich betreutes Training, also direkte Supervision, eben Auswirkungen hat auf Kraft, Körperzusammensetzung, also Stichwort auch Hypertrophie, Fettreduktion, im Vergleich zum Beispiel zu App-gestütztem Training. Also da geht es dann quasi um ein Online-Coaching-System und eben eigenständiges Training. Das war so eine Dreiarm-Studie und ist eben rausgekommen, dass die Gruppe, die eine direkte Supervision hat, also mit dem Coach oder der Trainerin zusammengearbeitet habe, eben die größten und auch die besten Effekte auch in Veränderung der Körperzusammensetzung hat. Also es ist jetzt nochmal wissenschaftlich quasi auch bewiesen worden, dass Personal Training, direkte Supervision, der Goldstandard der Betreuung ist. Und das ist ein ganz, ganz großer Ritterschlag auch für uns als Branche, weil wir uns dann gerade auch von, ich sag mal, Programmen oder App-gesteuerten Systemen eben abheben können und damit einfach auch zeigen können, wir sind wirklich ernstzunehmende Gesundheitsanbieter im Markt und tun wirklich was im Grunde genommen für die Volksgesundheit und das Vorankommen jedes Einzelnen, der sich einen Trainer, eine Trainerin bucht. Das ist der Goldstandard. Das ist eben so.
Dankeschön nochmal für die Bestätigung und ich möchte auch zusätzlich noch in dieses Horn reinblasen. Ich bin tief und fest davon überzeugt, dass wir bessere Marktchancen denn je haben, eben genau durch KI-Entwicklung. Wir dürfen uns davon überhaupt nicht abschrecken lassen. Wir dürfen die KI nutzen, um unsere Arbeit effizienter, ich sage bewusst effizienter zu gestalten, schneller Ideen zu bekommen. Ich nutze eine KI, um mir einen Arztbericht von dem Klienten auswerten zu lassen. Also was genau hat der Facharzt da geschrieben? Aber wir sind als Trainer unersetzlich. Und da wird es einen Riesenmarkt geben, weil diese Anonymisierung in unserer Gesellschaft ja so rasanten Fortschritt macht, dass ich immer wieder gespiegelt bekomme, es ist ja mal schön, wieder einem Menschen zu begegnen, von einem Menschen angefasst zu werden, Nähe zu haben. Wir wissen, dass bestimmte Hormone nur durch körperliche Berührung entstehen können. Und das kann alles eine KI nicht. Und demzufolge, danke, dass du das auch nochmal so untermauerst. Wir sind der Goldstandard. Und wir werden gebraucht und wir haben wirklich tolle Marktchancen. Ich möchte betonen, es ist nicht mehr so einfach wie vor 20 Jahren. Da konntest du anbieten, was du wolltest und hast gutes Geld dafür bekommen. Und dann brauchtest du auch nur 3 Rohbücher lesen. Das hat sich ein bisschen geändert. Also eine gewisse Positionierung zu haben, eine klare Zielgruppe zu haben, ist schon sehr, sehr hilfreich. Und natürlich logischerweise ein fundamentales, gutes Businesskonzept. Fakt ist, wir werden gebraucht. Und das war schön von dir zu hören, auch nochmal unter diesem wissenschaftlich-statistischen Themenfeld. Die Frage nach Qualifikation hast du mir auch schon beantwortet. Gibt es in euren Statistiken oder Befragungen auch Themenfelder wie, Mensch Sascha, sag doch mal bitte die Top 3 Marketingstrategien, wie Personal Trainer an ihre Kunden kommen. Gibt es da irgendetwas, was du sagen kannst, Mensch, marketingmäßig kann ich eine Empfehlung aussprechen, die und die Themenfelder tauchen immer wieder auf, wie die Kollegen an ihre neuen Kunden kommen?
Also diese Themenfelder tauchen ganz, ganz viele auf, insbesondere auch bei uns in der Ausbildung, weil ich glaube, es gibt viele gute Trainerinnen und Trainer. Die hohe Kunst, gerade dieses schönen Berufs, ist das Beste aus beiden Welten zu sein. Also nicht nur guter Trainer, sondern auch guter Unternehmer. Und da spielt eben Werbung und Vermarktung eine ganz entscheidende Rolle. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Da kann man viel falsch machen. Ich kann da auch einige Liedchen erzählen, was ich alles damals falsch gemacht habe. Aber letztlich lernt man daraus. Aber so Themen, die auftauchen, ist, was kann ich machen, was soll ich machen, wie viel Social Media soll ich, was ist gut. Im Einzelfall kann man das gar nicht genau beantworten, weil klar habe ich ein paar Zahlen dazu, aber da muss man immer auch wieder den erhobenen Zeigefinger haben, ein bisschen vorsichtig sein, weil Wovon ist denn meine Werbung abhängig? Naja, ganz klar von meiner Zielgruppe. Das bedeutet, dass ich ganz andere Strategien und Kanäle wählen muss, wenn ich, weiß ich nicht, Vorstandsleute habe oder ich habe vielleicht ein Segment im Mittelpreis oder Bereich oder vielleicht sogar Kandidaten, die aus dem Leistungssport kommen oder auf die Bühne wollen. Also kurz und gut, diese Zielgruppendefinition bestimmt auch sehr stark die Kanäle, die ich bespiele. Was ich zahlenmäßig zumindest mal angeben kann, ist, dass wenn man sich so die Social-Media-Kanäle mal anschaut, dass offenbar doch ja von diesen knapp 1000 befragten Trainerinnen und Trainer 750 knapp, also doch drei Viertel, über Social-Media-Kanäle verfügen. Das ist so das die erste Take-Home-Message quasi dabei. Und wenn man sich dann anschaut, wie diese Kanäle verteilt worden sind, da sind übrigens auch Mehrfachnennungen möglich gewesen, dass doch über 600 AnbieterInnen Instagram quasi nutzen als Vermarktungskanal. Knapp die Hälfte, 500 Facebook und 130 roundabout YouTube, gefolgt von LinkedIn noch mit 110. Also das sind so die Top 4 Kanäle, über die sich Personal Trainerinnen und Trainer offenbar auch anbieten, zumindest das irgendwie auch zu Marketingzwecken nutzen, ob da jetzt Videos gepostet werden oder vielleicht interessante Blogbeiträge oder Podcasts oder ähnliche Dinge veröffentlicht werden. Das wird da nicht abgefragt, aber zumindest werden diese vier Kanäle schon mal gespielt. Und ja, die andere Möglichkeit, daran zu kommen, sind natürlich Trainernetzwerke, wie zum Beispiel Personal Fitness, Check24, aber auch der Bundesverband, die da ganz vorne dabei sind. Also, aber es steht und fällt halt immer mit der Zielgruppe. Also, wo bewegt sich meine Zielgruppe? Und dementsprechend muss ich dann diese Plattform quasi wählen. Wobei, du wirst mir das wahrscheinlich auch bestätigen. Also, wenn ich an meine Zeit zurückdenke, also die interessantesten Kunden habe ich eigentlich durch die Bank immer über Weiterempfehlungen bekommen. Und das waren eigentlich auch immer die eigentlich auch am treuesten und am längsten eigentlich dabei waren. Also, ja, finde deine Zielgruppe, überleg, wie die tickt und wo die sich bewegt. Das ist eigentlich so die Kernfrage dahinter.
Ich kann das nur untermauern. Ich empfehle jeden Kollegen und jeder Kollegin, wenn Sie anfangen mit Ihrem Business, von der ersten Stunde an aufzuschreiben, bei jedem Klienten, mit dem man in Kontakt gekommen ist, egal ob der oder diejenige dann angefangen hat zu trainieren oder nicht, immer aufschreiben, notieren, wie sind die auf mich aufmerksam geworden, wie bin ich an diesen Erstkontakt, an das Akquisegespräch gekommen. Unbedingt. Diese Statistik führe ich jetzt seit über 28 Jahren und befrage auch Kollegen, weil ich in den letzten 10 Jahren keine aktive Akquise mehr betrieben habe, weil ich einfach den glücklichen Umstand des Ausgebuchtseins habe. Frage aber Kollegen, die aktuell in der Akquise sind. Und ich kann weiterhin sagen, die Statistik sagt, dass etwa 90-95% über Empfehlungen und Internetseite kommen. Und wir dürfen uns nicht von irgendjemandem einreden lassen, dass das tot ist. Also ich kann mich erinnern an Business Coaches, die im Jahr 2025 gesagt haben, Empfehlungsmarketing wäre totaler Blödsinn. Nein, weil wir müssen uns ja nur eines vor Augen führen. Habe ich einen zufriedenen Klienten und der empfiehlt mich weiter, was wird denn passieren? Er wird mich ja nicht an eine Dumpfbacke weiterempfehlen, sondern er wird mich an einen Menschen empfehlen, den er selber vermutlich gut findet, mit dem er im ähnlichen Wertekontext unterwegs ist und der vermutlich mit Sicherheit ein ähnliches Einkommen oder finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Das heißt, den neuen Klienten, den ich über die Empfehlung bekomme, wird ähnlich wie mein bisher zufriedener Klient sein, der ja vielleicht schon ein halbes Jahr oder 6 Jahre mit mir trainiert. Also kann ich ja davon ausgehen, dass der neue Klient genau dasselbe Potenzial hat. Und das ist ja das Geniale am Empfehlungsmarketing. Deswegen mach einen Klienten zufrieden, dass er dich weiterempfiehlt. Und deswegen danke, dass du das auch nochmal so unterstützt und untermauerst. Empfehlung ist eine der ganz wichtigen Akquise-Möglichkeiten, um an neue Kunden zu kommen. Ich sehe jetzt ein Nicken für die Zuhörer. Sascha nickt.
Ja, definitiv. Da kommt noch was, deswegen warte ich ein bisschen.
Nein, da kommt nichts. Ich war fertig mit meinem Monolog.
Es ist wirklich das beste Tool, muss man auch ganz klar sagen. Und ich sage das auch immer so ganz salopp, auch bei uns in der Ausbildung. Also wer eigentlich so einen Kennenlerntermin versemmelt, der durch eine Weiterempfehlung gekommen ist, das wäre so wie Ball auf den Elfmeterpunkt legen und ohne Torhüter und dann draufschießen. Wenn er dann drüber geht, dann muss man sich die erste Frage stellen, was habe ich falsch gemacht? Also es ist so. Also genau, deswegen, ja, Amen. Empfehlung ist das Beste, was man machen kann. Ne? Und beim Thema soziale Netzwerke, da würde ich auch eher empfehlen, eher weniger und nicht mehr. Also das ist dann manchmal, neigen auch die ein oder anderen dazu, zu sagen, ja, dann gehe ich zu Facebook, dann gehe ich zu Instagram, dann will ich zu TikTok, dann will ich aber noch Xing, dann will ich auch noch LinkedIn, dann will ich noch dies, dann will ich noch jenes. Also das Problem ist, das will ja auch alles gepflegt werden irgendwie. Und da man da in den seltensten Fällen so viel Einkommen hat, dass man da mehrere Agenturen drauf ansetzen kann, die diese Accounts dann bespielen, da ist es eher besser, sich vielleicht nur auf eins zu konzentrieren und das dann vernünftig zu machen und auch einen vernünftigen Content zu bieten, anstatt dass man dann so mehrere hat, von denen dann die ein oder anderen verweisen irgendwie. Das sehe ich manchmal so bei Recherchen auch, die ich so im Markt mal mache, und dann gucke ich mir so manchmal so Plattformen an, und die werden dann nicht richtig gepflegt. Das ist dann auch nicht gut. Also dann lieber nicht machen. Ne? Besser keine Werbung als schlechte Werbung. Und ja, also dann eher so auf das konzentrieren, was man gut kann. Ne?
Ich kann das nur zu 100% unterschreiben. Sascha, ich bin mir sicher, wir könnten aufgrund der Zahlenvielfalt, die du hast, noch mehrere Stunden weiterreden. Ich möchte dir zum Schluss noch eine Frage stellen, die mich so ein bisschen umtreibt seit letztem Jahr. Mir hat ein Kollege gesagt, er ist eben mal auf eine KI zugegangen und hat sie mit einer professionellen Recherche beauftragt, tiefgründig, hat sämtliche Einstellungen vorgenommen, die man ja mittlerweile bei KIs einstellen kann. Recherchiere bitte, wie viele Trainer in Deutschland sich als Personal Trainer bezeichnen, aktiv auf dem Markt sind und wie viele können davon aktuell quasi überleben bzw. machen das hauptberuflich? Die Zahlen, die mir übermittelt wurden, ich gestehe, ich habe diese Recherche nicht selber getätigt, waren um die 15.000 Trainer soll es wohl geben. Also sprich eine Menge, die sagt, dass sie Personal Trainer oder Personal Trainerin sind. Ich vermute durch Internetrecherchen, wo der Begriff aufgetaucht ist, Fitnessstudio-Seiten, die besucht worden sind, wie auch immer von der KI. Die Aussage war am Ende, weniger als 1.000 Trainer können davon leben. Gibt es von deiner Seite irgendwo eine prozentuale Zahl, wo du sagst, Mensch, wir haben zwar 1.000, 1.300 Trainer befragt, aber ich habe selber meine Recherche gemacht und da bin ich auf die Zahlen gekommen. Kannst du dazu zum Schluss noch was sagen?
Ist wirklich super schwer. Man weiß gar nicht genau, wie viele es sind. Das sind auch nur Schätzungen, die über den Bundesverband kommen, über die großen Netzwerke kommen. Ich habe auch was, oder die Studie damals von den Edelhelfern zum Beispiel, die man auch finden kann im Netz, die spricht dann auch so von 8.000 bis 10.000 Trainern. Also man kann es nicht sagen.
Wobei die auch schon wieder was älter ist, ne?
Das ist in der Tat deutlich älter, genau. Man kann es in der Tat nicht sagen. Also ich schätze auch, müsste ich eine Schätzung raushauen. Ich denke, so um die 9.000 bis 10.000 Trainer herum wird es geben, sicherlich. Ich vermute aber, dass ein sehr, sehr großer Teil davon das wirklich gar nicht hauptberuflich macht, sondern die nennen sich dann so. Ob sie dann wirklich als Personal Trainerin oder Personal Trainer arbeiten, ist dann noch ein anderes Thema. Vielleicht kommt das auch ein bisschen dazu, dass dieses Berufsbild auch nicht klar umrissen ist. Allein das wäre im Grunde genommen Stoff für auch nochmal eine komplette Podcast-Aufzeichnung zwischen uns. Also ich stelle auch in der Ausbildung fest, vielen ist gar nicht klar, was das ist. Gerade so, wenn die neu dann kommen, die denken wirklich, der Trainer oder die Trainerin, das zeichnet sich aus, an der Maschine zu stehen und einfach ein paar Gewichte umzustecken. Aber das ist es ja nicht, sondern PT zeichnet sich ja wirklich durch diesen ganzheitlichen, interdisziplinären Ansatz aus, der nicht nur Training, sondern auch Ernährung, Regeneration und vor allen Dingen aber auch die Psyche mit berücksichtigt und eigentlich das Ziel im Grunde genommen hat, nach einem ganzheitlichen Gesundheitsmodell, ne, biopsychosoziales Modell steckt da drin, also auch das Verhalten des Kunden positiv zu beeinflussen. Also also es ist nicht mehr so, hey, ich steck dir jetzt ein paar Gewichte um und tschakka, du schaffst das, so wie das vielleicht so in vielen Köpfen noch der Fall ist. Das ist es ja nicht. Und das macht diesen Beruf ja auch so toll, so herausfordernd und auch so abwechslungsreich. Ne? Also deswegen, ich glaube, viele wissen eigentlich gar nicht, was sie da eigentlich machen sollen. Und die sagen, ja, ich bin dann Trainer und die tauchen dann in so einer Statistik auf und dann denkt man, man hat 15.000 Trainer. Also von daher nein. Ich denke aber schon, dass gut 1.000 gibt, die das wirklich sehr, sehr ernst betreiben. 1.000, vielleicht 2.000, die das wirklich ernst betreiben und die damit auch zumindest ihr Einkommen haben. Ob sie davon alleine leben, hat mir am Anfang schon gesagt, weiß ich nicht, vielleicht auch mit mehreren Standbeinen. Aber das ist so mein Bauchgefühl. Ja.
Ich möchte an der Stelle noch zwei Anmerkungen machen. Zum einen kann ich das bestätigen, was du gerade sagst. In den letzten, sagen wir, 10 Jahren, wo ich Business Coaching deutlich intensiver angeboten habe als noch in den 2000ern, ob im Mentorship-Programm oder 1-zu-1-Coaching, habe ich oftmals gehört, Eginhard, danke, dass du mir mal einen Blick darauf gegeben hast, was tatsächlich Personal Training ist. Das hätte ich überhaupt nicht vermutet, was alles dahinter steckt. Und da kann ich das nur bestätigen, was du gerade gesagt hast. Wir reden hier von einer ganzheitlichen, komplexen Gesundheitsbetreuung und wir sind schon lange aus dem Alter raus, nur Handtuchhalter zu sein, wenngleich ich gerne anmerke, dass ich bei manchen Klienten auch weiterhin gerne Handtuchhalter bin. Das mag jetzt vielleicht nicht jeder verstehen. Wer dazu Fragen hat, kann mich gerne persönlich ansprechen. Und die Kollegen, die bei mir hospitiert haben, immer mal wieder, die wissen genau, wovon ich rede. Das war die eine Anmerkung. Und die andere Anmerkung, wenn du sagst, okay, du rechnest von 9.000 bis 10.000 möglichen Kollegen, egal ob es dann vielleicht 15 oder sogar 20 sind, etwa 1.000 können davon leben, dann möchte ich, und ich denke, Sascha, das unterstützt du genauso die Aussage, dann möchte ich ganz wichtig verstanden haben. Das heißt nicht etwa, wenn ich das nur in Anführungsstrichen nebenberuflich mache, bin ich nicht so wertvoll wie ein Trainer, der das hauptberuflich macht. Das steckt überhaupt nicht in der Aussage von Sascha drin. Ganz im Gegenteil, egal ob ich das nebenberuflich oder hauptberuflich mache. Unsere Profession sollte es sein, unsere Klienten im Sinne von einem veränderten Verständnis von Gesundheit oder im Umgang mit sich selbst zu sensibilisieren, zu schulen, sie an die Hand zu nehmen oder von ihnen an die, nee, nicht von ihnen an die Hand genommen zu werden, also sie dazu zu begleiten, wie ich gerne drüber spreche. Und deswegen sind alle Seiten, egal ob neben- oder hauptberuflich, genauso wertvoll und gleichwertig. Ich möchte eine Anmerkung jedoch dazu geben. Ich möchte gerne die Kollegen, die das nebenberuflich machen, immer wieder darauf sensibilisieren, dass sie sich, trotz dass sie das nur nebenberuflich machen, den Honorarkonzepten eines hauptberuflichen Trainers anpassen. Denn wenn sie das nicht machen, machen sie den Markt kaputt für Trainer, die damit ihr Geld verdienen müssen. Weil der nebenberufliche Trainer kann ja sagen, ich bin ja gar nicht auf das Geld angewiesen, weil ich vielleicht noch einen Hauptjob habe, wo ich 20 oder 30 Stunden arbeite. Ich muss mit Personal Training nicht mein Geld verdienen und deswegen kann ich ja die Hälfte vom Herrn Kies verlangen. Das würde uns den Markt kaputt machen, die das hauptberuflich machen. Und deswegen immer mein Aufruf an die Trainer, die das nebenberuflich machen. Bitte verlangt marktübliche Honorare, mindestens eben die Sätze, die hauptberuflich arbeitende Trainer verlangen müssen. Das noch so als mein Schlusswort zu diesem Thema. Ich denke, du unterstützt das ebenso.
Ja, definitiv. Abgesehen davon sollten ja auch Anbieter, die das nebenberuflich machen, auch über die Qualifizierung verfügen, über das entsprechende, die Versicherung und so weiter. Und das sind ja auch alles Dinge, die eingepreist werden müssen. Also von daher, muss man wirklich mit einer vernünftigen Kalkulation auch reingehen. Das definitiv, ne? Ja.
Sascha, ich danke dir für diese tollen, wertvollen, wichtigen Informationen, für den Einblick in die Branche mit so einem Stückchen Lupenglas. Und nochmal, ich denke, wir könnten noch viele, viele andere Zahlen und Fakten auf den Tisch bringen. Ich werde den Link zu Sascha, sein LinkedIn-Profil zum IST in die Shownotes setzen. Da kann jeder nochmal nachschauen. Ansonsten bitte einfach mal auf seine Postings achten bei LinkedIn, beim Bundesverband nachschauen, ob es da irgendwelche Veröffentlichungen gibt, ob das dann das Instagram-Profil oder LinkedIn vom Bundesverband ist. Gegebenenfalls dann doch mal zur Jahresversammlung vom Bundesverband gehen. Kann man ja genau solche Informationen auch bekommen. Und ansonsten einfach einen offenen Blick auf den Markt haben. Denn wer nicht innovativ ist, geht unter. Und das sollte uns zu Beginn des Jahres 2026 mehr denn je bewusst sein. Wir können uns alle nur beim Sascha aufs Herzlichste bedanken. Und Ich wünsche dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg bei den statistischen Auswertungen aus 2025 und freue mich auf aktualisierte Zahlen dann, die wir 2026 von dir erwarten dürfen.
Sehr gerne.
In diesem Sinne, bis bald und ich freue mich natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und hoffentlich auch im Jahr 2026 das ein oder andere spannende Thema von mir dir zur Verfügung steht. In diesem Sinne, bis bald und einen guten Start ins neue Jahr. Und am Ende der heutigen Podcast-Folge möchte ich noch eine kleine Ergänzung machen. Wie bereits bei meiner letzten Podcast-Folge aus 2025 angekündigt, gibt es neue Fördermöglichkeiten. Neue Fördermöglichkeiten für Solo-Selbstständige. Und ich möchte da einfach jetzt nur zwei Bedingungen nennen, damit du weißt, ob du dazu zählst oder nicht. Du musst Solo-Selbstständiger sein. Also sprich eine eigene kleine Firma haben, eine Steuernummer haben und dein Steuerberater bestätigt dir deine Selbstständigkeit. Und du darfst maximal einen Angestellten haben. Du brauchst aber nicht unbedingt einen Angestellten haben, aber wie gesagt, maximal einen. Wenn du diese Voraussetzungen erfüllst, kannst du bis zu 5.000 Euro, vielmehr 90% von 5.000 Euro netto gefördert bekommen. Das heißt also eine maximale Fördersumme von 4.500 Euro netto, was ich durchaus sehr, sehr lukrativ finde. Das kannst du gefördert bekommen für diverse Ausbildungen, wenn der Anbieter so einer Ausbildung zertifiziert ist über eine entsprechende Stelle, über das Ministerium. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich im Jahr 2025 diesen Prozess quasi erfolgreich bestanden habe und entsprechend über meine Personal Trainer Ausbildung / mein Mentorship Programm dir dieses Angebot unterbreiten kann. Wenn du also daran interessiert bist, deine Tätigkeit als Personal Trainerin, als Personal Trainer weiterzuentwickeln, wenn du dir dein Erfolgskonzept Personal Training aufbauen willst beziehungsweise optimieren willst, dann melde dich einfach schnell bei mir. Im Jahr 2026 gibt es maximal 15 Plätze in meinem Mentorship-Programm und wie gesagt, du bekommst 4.500 Euro netto gefördert dafür. Wie ich finde, eine ziemlich stolze Summe. Wie du genau dieses Geld beantragst und so weiter und so fort. Zugegebenermaßen wirst du dir denken können, man bekommt in Deutschland nicht mal schnell 4.500 Euro geschenkt. Also wie du das alles beantragst, das erkläre ich dir gerne persönlich. Das würde jetzt hier am Ende dieser Podcast-Folge zu weit führen. Also melde dich bei Interesse und dann hast du dieses Jahr die Möglichkeit, diese Summe in Anspruch zu nehmen. Alle Bedingungen, wie gesagt, die du dafür erfüllen musst, das erläutere ich dir gerne in einem persönlichen Gespräch. Ich freue mich, wenn du dabei bist und einen dieser 15 Plätze für dich in Anspruch nimmst. Und nun wünsche ich dir einen sensationellen Start in das Jahr 2026. Möge es ein ganz positives und vor allem erfolgreiches sein. Und ich freue mich riesig, wenn ich dich dabei unterstützen kann. Also, wir hören uns. Bis bald. Tschüss.
Das war die aktuelle Folge meines Business-Podcasts für Personal Training. Schön, dass du als Personal Trainer, Coach und Unternehmer dein volles Potenzial entfalten willst. Vertraue mir und ich möchte es nicht als arrogant verstanden wissen. Es gibt viele Business-Coaches für Personal Trainer. Es gibt aber keinen im deutschsprachigen Raum, der über diese umfangreiche Expertise an Berufserfahrung verfügt wie ich. Ich stehe für Erfolg im Personal Training Business. Ich stehe für eine positive Veränderung in deinem Mindset zu den Themen Selbstständigkeit, Geld verdienen, Erfolg und Unternehmertum. Ich habe in über 25 Jahren wie kaum ein anderer die Sonnen- und Schattenseiten unserer Branche kennengelernt. Mein Wissen darüber gibt dir Struktur und Stabilität für dein Erfolgskonzept Personal Training. Nutze es. Aber nur dann, wenn du wirklich erfolgreich sein willst. Ich lebe meinen Traumberuf als Personal Trainer und ich wünsche mir, dass er auch zu deinem wird.